Neues lernen. Der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Und präsentiert wird Ihnen diese Podcast-Folge heute von Hays, Ihrem starken Partner für individuelle Personallösungen. Von Contracting bis Workforce Management.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Neues Lernen. Heute haben wir ein Thema für euch vorbereitet, das es auch in die Spiegel-Schlagzeilen derzeit schafft. Wir haben auch in unserer aktuellen Ausgabe von Neues Lernen darüber geschrieben. Es geht nämlich um ältere Beschäftigte und vor allen Dingen eben um das Thema, dass jetzt bald die Babyboomer, ja, man kann schon sagen, massenhaft in Rente gehen werden und was das dann für die Unternehmen und die Wirtschaft insgesamt heißt. Gleichzeitig beschäftigen wir uns aber heute mit der Frage, kennt denn Kompetenz eigentlich Alter?
Oder ist es eben nicht so, dass wir unbedingt das Wissen sichern müssen von älteren Beschäftigten, dass wir sie weiter in Beschäftigung halten sollten oder auch Menschen, die in dem Alter nochmal einen Job suchen, auf jeden Fall in Beschäftigung bringen sollten? Und natürlich hängt auch das Thema dran, ältere Beschäftigte vielleicht nach Renteneintritt weiter zu beschäftigen mit unterschiedlichen Modellen.
Und dabei geht es auch viel um Vorurteile gegenüber älteren Beschäftigten. Die können das mit dem Digitalen nicht mehr oder sind zu teuer, um noch angestellt zu werden. Und von diesen Vorurteilen aus kommen wir auch auf Vorteile älterer Beschäftigte zu sprechen. Und vor allen Dingen haben wir am Ende des Gesprächs aber auch nochmal die Generationendebatte aufgegriffen.
Und da gibt es ja auch nicht wenige Vorurteile, die überhaupt nicht wissenschaftlich validiert werden können, weil sie einfach alle viel zu pauschal sind und nicht einfach auf eine ganze Kohorte sozusagen zutreffen. Aber sind wir mal ehrlich, wir beide witzeln ja auch manchmal ein bisschen über unser Alter. Aber da müsste man eigentlich den Titel fast umdrehen, nicht Kompetenz kennt kein Alter, sondern Kompetenz braucht Alter, weil ich wirklich in Folge 1 nicht wusste, was die Büroklammer bei Word ist.
Und du jetzt bis heute drauf wartest, um mal zu mir zu sagen, ich bin zu alt.
Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir das auch in dieser Folge nicht gelingen wird. Aber jetzt würde ich sagen, mal zurück zum Thema. Wir haben uns nämlich eine Expertin dafür eingeladen, die sich genau mit dieser Fragestellung beschäftigt. Wie sieht es denn aus um die Vor- und Nachteile älterer Beschäftigter? Wie bringen wir sie in Beschäftigung oder halten sie sogar?
Wir haben nämlich mit Imke Mahner gesprochen. Sie ist Chief People and Culture Officer bei Hays. Und Hays hat eine Umfrage gemacht, eben genau zu all diesen Themen, um abzuklären, welche Vorurteile gegenüber älteren Beschäftigten herrschen und wie sie sich selbst sehen.
Genau, und wir haben mit ihr natürlich auch einen Blick auf das Thema Lernen und Weiterbildung von älteren Beschäftigten geworfen und sind da auch nochmal auf neue Vorteile gestoßen.
Ich glaube, dass diese Generation einfach gut weiß, was sie wollen, was sie nicht wollen, was sie können, was sie nicht können. Und ich glaube, das ist auch, ich nenne es jetzt mal einen Wert oder eine Tugend fast, die ich ganz spannend finde. Ich glaube, die haben wir auch in unserem Leben schon erfahren, wenn man einfach merkt, okay, jetzt bin ich da angekommen und ich weiß einfach, wer ich bin und wer ich nicht bin. Und das ist okay. Und ich spiele zu meinen Stärken. Und ich weiß, ich bilde mich dort fort, wo es mir was bringt, wo ich nur besser werde in dem ich schon gut bin. Ich muss nicht mehr allem hinterherrennen und mich x-fach ausprobieren.
Und wenn wir jetzt den Spannungsbogen gut aufgebaut haben, wollt ihr natürlich alle genau wissen, welche Vorurteile denn so herrschen und wie man die auch abbauen kann. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen,
ab ins Gespräch.
Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen heute in unserem Podcast an Imke Mahner. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute dabei sind. Wir haben eben schon ein bisschen gespäßelt, dass wir sonst immer unsere Gäste danach befragen, um mal den Ton zu testen, wie denn so das Frühstück war. Heute haben wir das Mittagessen schon besprochen. Also hallo, Frau Mahner, sehr schön, dass Sie dabei sind.
Hallo, ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen.
Wir haben ein Thema heute vorbereitet, über das wir sprechen wollen, das sich auf eine bestimmte Teil der Belegschaft bezieht, nämlich ältere Mitarbeiter. Und da kann man ja schon sagen, die sind eigentlich gerade medial auch über die Fachpresse hinaus sehr stark im Fokus, weil es einerseits ja darum geht, dass jetzt viele Babyboomer demnächst bald, ja, man kann schon sagen, massenhaft in Rente gehen und sich die Unternehmen darauf vorbereiten müssen. Und andererseits gibt es aber auch einige Unternehmen, die ja gerade dabei sind, ja, Stellen zu streichen und viele ältere Beschäftigte in die vorgezogene Rente, Frührente zu schicken. Wie ist es denn bei Ihnen als Personalvermittler Hays? Nehmen Sie das auch wahr oder was nehmen Sie denn vermehrt wahr? Sind da viele ältere Beschäftigte, die jetzt nochmal auf Sie zukommen und in die Unternehmen vermittelt werden oder suchen Unternehmen verstärkt auch nach denjenigen, die über die Rente hinaus beschäftigt bleiben wollen? Wie nehmen Sie das denn so trendmäßig wahr gerade?
Absolut. Ich glaube, dieses Thema ältere Mitarbeitende hat sehr, sehr viel Aufmerksamkeit momentan. Wir fragen uns auch seit längerem oder seit einem gewissen Zeitraum, warum ist das so? Warum ist das momentan ein Thema und warum kommt das jetzt? Und ich glaube, traditionell gab es einfach Lebenszeitmodelle, wo auch das Berufsende ganz klar definiert war. Man hat bis zu seiner Rente gearbeitet. Und ich glaube, das hat sich verändert. Und die Veränderung kommt für mich so ein bisschen aus zwei Perspektiven. Zum einen, und Sie haben es ja auch gerade gesagt, aus einer wirtschaftlichen Perspektive, uns fehlen jede Menge Fachkräfte in Deutschland und die Babyboomer, die rausgehen, tragen sicher einen ganz großen Anteil dabei. Und zum anderen ist es aber auch oft, was wir mitbekommen, eine persönliche Perspektive, da es doch in der Zwischenzeit einigen so geht, dass die Rente nicht mehr zur finanziellen Absicherung reicht. Das heißt, wir haben diese zwei Trendthemen. Auf der einen Seite diesen Fachkräftemangel, den wir bei Hays wirklich sehr stark beobachten. Und da geht es nicht nur um die ältere Belegschaft, sondern da geht es eben auch um ausländische Fachkräfte oder die Erweiterung der Teilzeit. Aber ich glaube, was ganz spannend ist, Unternehmen können wesentlich mehr für das Thema Fachkräfte über 60 Jahren oder 60-Jährige machen als bei den beiden anderen. Ich glaube, bei den anderen Themen, Migration, auch Teilzeit, da bedarf es noch größere kulturelle, aber natürlich auch politische Veränderungen. Aber gerade bei diesem Thema Renteneintritt oder verspäteter Renteneintritt kann jedes Unternehmen eigentlich selbst handeln. Und das sehen wir sehr stark. Es ist politisch gewollt und rechtlich möglich, aber, und ich glaube, das ist ganz spannend, es wird trotzdem nicht so gelebt. Und das ist ein Thema, was wir uns tagtäglich aus zwei Perspektiven anschauen. Auf der einen Seite intern, was unsere eigenen Mitarbeitenden angeht, aber natürlich auch als Personaldienstleister, was am Markt gefragt wird, welche Kandidaten werden nachgefragt, welche Kandidaten werden abgelehnt von Kunden.
Und wie ist es denn jetzt heute? Ist es denn, ja, man muss ja eigentlich schon sagen, immer noch schwierig, dann ältere Beschäftigte zu vermitteln oder sind die dann eben gerade nachgefragt? Weil man, wie Sie ja eben schon gesagt haben, man betrachtet es immer so aus zwei Perspektiven. Einerseits sagt man jetzt ja, oh je, die Babyboomer gehen mit ihrem großen Erfahrungswissen. Andererseits herrschten ja eigentlich schon immer auch ein Stück weit Vorurteile gegen ältere Beschäftigte, dass sie zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung gar nicht so fit sind wie andere. Also wie einfach ist es denn jetzt im Moment, ältere Beschäftigte zu vermitteln?
Ich würde sagen, es ist grundsätzlich nicht einfacher. Wir sind noch nicht da. Ich glaube, der Druck oder der Pain ist noch nicht groß genug für viele Unternehmen, dass sie nach wie vor sehr selektiv sein können. Ob sie es können, weiß ich nicht, aber sie sind es zumindest. Also nach wie vor ist es so, dass wir gerade bei Hays, wenn wir Kandidaten, Kandidatinnen beim Kunden anbieten, die eben über, sagen wir mal, über 55 plus, über 60 sind, immer wieder diese ähnliche Vorurteile hören, die wir, glaube ich, auch kennen. Und wir haben dazu eine Studie gemacht, das sind diese klassischen Vorurteile. Sie haben es gesagt, das Thema IT-Kenntnisse, vielleicht so ein bisschen dieses Traditionelle, alles, was dazukommt, öfter hören. Wir versuchen es immer umzudrehen und ich glaube, es gibt einfach ganz viele Vorteile und Sie haben ein paar Sachen gesagt und da will ich mal ein paar Zahlen und Fakten nennen. Das finde ich ganz spannend aus den Studien, die wir gemacht haben. Es gibt klare Vorteile und zwar, die Studie sagt, dass 53% der Befragten ganz klar sagen, die berufliche Erfahrung ist einfach bei älteren Mitarbeitenden unfassbar groß. 41% sagen, das fachliche Know-how ist einfach viel, viel höher als vielleicht bei jüngeren Generationen. Und ich glaube auch ein Attribut, was ganz stark dieser Generation zugesprochen wird, ist eine ganz hohe Zuverlässigkeit. Also wirklich ganz spannend. Wir sehen, und deswegen ist es auch gerade so ein Herzensthema bei mir oder von mir, wir sehen auf der einen Seite, das sind lauter tolle Attribute, eigentlich eine Win-Win-Situation, wenn man so sieht, aber trotzdem passiert zu wenig. Und ich glaube einfach, dieser Leidensdruck ist noch nicht groß genug, dass viele Unternehmen eben sagen, wenn ich noch die Wahl habe oder solange ich noch die Wahl habe, dann gehe ich doch vielleicht für jemand Jüngeren, als jetzt vielleicht ein Risiko oder ein gefühltes Risiko einzugehen bei jemand, der schon ein bisschen älter ist.
Und Sie haben jetzt gesagt, Sie glauben, der Pain ist noch nicht hoch genug. Sehen Sie noch weitere Gründe, warum eben trotz dessen, dass so viele Kompetenzen und so viel Erfahrung auf Seiten von älteren Beschäftigten ist, es nicht umgesetzt wird, sie wieder in die Arbeitswelt entweder zurückzuholen oder länger, stärker einzubinden?
Ganz grundsätzlich beschäftigen wir uns mehr mit Vorurteilen als mit irgendwelchen rechtlichen Hürden oder irgendwelchen Hürden, die uns da im Weg stehen könnten. Es sind hauptsächlich die Vorurteile, die im Weg stehen. Was wir immer wieder von Kunden hören, es ist diese klassischen Themen, woher weiß ich, dass die Person nicht zu oft krank ist? Auch da sehen wir Zahlen und Fakten, es ist nicht so. Ich glaube, ich würde mal provokativ sagen, die Montag-Freitag-Krankheit fällt dieser Generation vielleicht nicht, passiert nicht so oft wie vielleicht bei anderen Generationen. Das sind Pauschalen, das ist mir ganz klar. Wir sehen das aber auch in unseren Statistiken. Es ist tatsächlich nicht so, dass die Krankheitsquote so viel höher ist bei Eltern. Ich glaube, wo viele Unternehmen auch noch eine gewisse Angst haben, ist, dass sie nicht unbedingt Prozesse oder Angebote haben, um eben auch diese über das Rentenalter hinaus diese Generation Chancen zu geben. Also viele Unternehmen tun sich nach wie vor schwer mit Arbeitsteilzeitmodellen. Wie kann ich attraktiv sein, um eigentlich diese Kohorte an Mitarbeitenden überhaupt auf mich aufmerksam zu machen, dass sie überhaupt zu mir kommen und eher die Frage stellen, so im Sinne von nicht die Frage stellen, Mensch, wie lange kann mir dieser Mitarbeitende noch Gutes tun, sondern wirklich lieber die Frage umdrehen und sagen, was kann denn dieser Mensch in den nächsten 3 bis 5 Jahren noch für mich leisten? Und ich glaube, das ist eben diese Mindset-Frage und da sind einfach viele noch nicht so weit. Es sind, glaube ich, viele Ängste da, Vorurteile da, die teilweise unbegründet sind, aber teilweise eben auch keine Angebote da sind, weil man sich sehr auf einen junges, dynamisches Umfeld eingespielt hat, was ein bisschen agiler ist, agile Arbeitsmethoden und man eben befürchtet, dass da vielleicht diese etwas ältere Generation der Arbeitnehmer da nicht ganz reinpasst.
Sie hatten jetzt schon vorher erwähnt, eines der Vorurteile ist mangelnde IT-Kenntnis oder Sie hatten gerade angeführt die Angst, dass vielleicht ältere Mitarbeitende mehr krank sind als die Jüngeren. Gibt es denn auch mit Blick auf Ihre Umfrageergebnisse, die Sie da erhoben haben, noch weitere Nachteile, die Arbeitnehmende fürchten, wenn sie sich jetzt für die älteren Beschäftigten einsetzen und vielleicht auch die strukturellen Gegebenheiten da wären und sie es aber trotzdem nicht machen?
Ja. Und es ist ganz spannend, die Studie zeigt letztendlich vier Aspekte, was so klassische Vorurteile sind, ein paar haben wir jetzt schon genannt. Ich bringe ein paar Zahlen rein, weil das ist auch nochmal ein ganz spannender Punkt dabei. Es sind 27%, die so klassische sagen, fehlende IT-Kenntnisse. 25% das Thema die Zusammenarbeit mit Jüngeren. Also wie soll das funktionieren? Und wenn man vielleicht auch noch eine jüngere Führungskraft hat, also wie funktioniert das, dass eine jüngere Person eine ältere Person vielleicht auch anleitet? 24% haben dieses Vorurteil, dass die älteren Mitarbeitende eine traditionelle Arbeitsweise haben. Also gerade in Zeiten, wo doch ein Trend hingeht zu interdisziplinären Teams, zu agilen Arbeiten, in Sprints arbeiten und alles, was man irgendwie auf dem Arbeitsmarkt so hört, wird oft eben gesagt, das ist schwierig für die. Wir haben über das Thema Krankheit gesprochen, was mit 20% auch angesetzt wird. Aber, und das finde ich ganz spannend, in der Studie zeigen es eben auch, dass aber 24% der Befragten gar keine Nachteile sehen. Also alle Aspekte bewegen sich eigentlich so im Gleichklang. Da gibt es nicht eine Sache, die heraussticht, sondern es ist irgendwo, es ist so diese Mischung. Die einen sagen, es gibt gar keine Nachteile und die anderen sagen, ganz ehrlich, für mich sind es teilweise fast ein bisschen lahme Entschuldigungen oder Ausreden und ich glaube gar nicht, dass sie belegbar sind. Und es gibt so viele positive Beispiele, wo wir eben sehen, dass das überhaupt nicht, dass das überhaupt nicht passt.
Wenn Sie eben sagen, da gibt es im Prinzip sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven drauf. Wie ist es denn bei Ihnen, die Menschen, die dann zu Ihnen kommen, um ja zu sagen, ich würde mich gerne nochmal in eine andere Stelle hineinentwickeln? Haben die da das nämlich so ein bisschen im Hinterkopf, dass sie sagen, ja, die Unternehmen reagieren da jetzt vielleicht nicht ganz positiv drauf aufgrund meines Alters? Also gibt es da von denen selbst auch Vorbehalte oder sind es dann eher die Unternehmen, die dann halt sagen, wünschen wir uns nicht so sehr, einen älteren Mitarbeiter nochmal einzustellen?
Also ich glaube, ganz spannend, was wir in der Studie auch gesehen haben, was wir gerade gesagt haben, ein bisschen diese Vorurteile und auch die Vorteile, da gibt es Unterschiede, diese bei den Befragten haben wir eben auch die Kohorte selbst gefragt und sie sehen das gar nicht so. Sie sehen das gar nicht so, dass sie fehlende IT-Kenntnisse haben, weil sie eben auch für sich sagen, naja, vielleicht bin ich jetzt noch nicht ganz tief in allen KI-Themen mit drin, aber ich kenne die Schnittstellen, ich kenne die alte Welt, ich kenne die Legacy-Systeme, jetzt wenn wir in der IT-Welt bleiben. Und das ist ganz spannend, weil die Unternehmen führen ja keine neuen modernen Tools auf einer grünen Wiese, sondern wenn man zum Beispiel ein modernes Hire-System in der Cloud einführt, gibt es ja Legacy-Systeme und die können nur von diesen Menschen eigentlich gepflegt werden. Also die haben gar keine Angst davor, weil sie eigentlich sagen, auf der einen Seite finden sie auch spannend, was passiert in diesen modernen Themen, aber sie haben eben auch die Kenntnisse aus der alten Welt, die viele von den Jungen gar nicht haben. Deswegen würden sie gar nicht sagen, ich habe weniger IT-Kenntnisse, sondern vielleicht andere IT-Kenntnisse. Was wir bei Hays merken, und das ist auch ganz spannend und das ist, glaube ich, unsere große Chance und warum wir uns diesem Thema wirklich, also warum das wirklich wichtig ist, strategisch wichtig, auch für unseren grundsätzlichen Purpose gegen den Fachkräftemangel anzugehen, ist, dass wir die Chance haben, diese Kandidaten anders zu platzieren, als wenn man durch ein klassisches Recruiting- oder Auswahlverfahren läuft. Am Ende sprechen wir mit den Kandidaten und gehen dann zum Kunden und wir können so ein bisschen schummeln, würde ich jetzt mal nett sagen, dass wir sagen, wir haben hier jemand, der hat fantastische Skills, der bringt all das mit, was die lieber Kunde brauchen. Und wir brauchen das Thema Alter gar nicht zu adressieren oder vielleicht erst viel später. Das heißt, wir können die Kunden viel besser davon überzeugen, dass es die richtige Kandidatin ist, ohne auf dieses Thema einzugehen. Wir wissen einfach aus den Erfahrungen raus, dann gibt es auch eine tolle, spannende Sache von der Tagesschau, sage ich gleich nochmal, dass halt viele Lebensläufe gar nicht angeschaut werden. Und selbst wenn man kein Alter reinpackt, als erfahrener Recruiter weiß man ja, wie lang so ein Lebenslauf sein darf. Und wenn man sieht, wenn jemand Abitur gemacht hat oder studiert hat, kann man ja ungefähr abschätzen, wie alt diese Person ist. Und die Tagesschau hat neulich, und das fand ich ganz spannende Fakten, ja, die Tagesschau hat neulich berichtet, dass Menschen, die über 50 Jahre alt sind, 100 Tage länger arbeitslos sind. Und ich glaube, das bestätigt das, dass sie einfach nicht diesen Zugang zu diesen Recruiting-Kanälen haben oder einfach nicht diese Chance bekommen. Und das ist, glaube ich, bei Hays eine Riesenchance für uns, dass wir da einfach einen anderen Weg eingehen können, besser an den Kunden, mit die uns vertrauen, mit denen wir lange zusammenarbeiten, auch mal sagen können, Mensch, wir haben doch bis jetzt immer tolle Kandidaten geliefert, glaub mir einfach oder vertrau mir einfach, schau dir doch diesen Menschen an. Und ich glaube, da haben wir einfach vielleicht einen besseren Eingangskanal, als wenn man die klassischen Kanäle sich wählt.
Dann würde ich sagen, dann nehmen wir uns doch dem auch noch mal ein bisschen genauer an, nämlich diesen Vorurteilen, von denen Sie auch gesprochen haben, die irgendwie immer noch kursieren, obwohl sie sich zum Teil auch widerlegen lassen oder es vielleicht eine andere Perspektive oder Lösungsoptionen sozusagen dafür gibt. Wir haben uns mal welche rausgegriffen. Fangen wir mal mit dem ersten an. Ältere Beschäftigte sind zu teuer. Wir haben natürlich auch mal in Ihre Umfrageergebnisse reingeschaut und da haben Sie ja auch abgefragt, was ist sozusagen der Antrieb für ältere Beschäftigte, über die Rente hinaus zu arbeiten. Und da geben ja schon viele an, es hat auch finanzielle Gründe. Bestätigt dann dieses Vorurteil oder in welchem Verhältnis stehen diese beiden Fakten, darf ich ja noch nicht sagen, aber Aussagen.
Also ich glaube, das Thema finanzielle Gründe ist immer die Hauptmotivation oder gehört zu den Top 3 Motivationen für eine Beschäftigung, unabhängig vom Alter. Ich glaube, wenn wir nicht müssten, würde der ein oder andere von uns vielleicht auch sagen, gut, dann hänge ich mal lieber meinen Job an den Nagel. Also sicher ist das Thema finanzielle Gründe ein Thema. Das Thema ist deswegen auch relevant, weil ich es ja vorhin schon gesagt habe, die finanzielle Absicherung im Alter ist halt nicht mehr so gegeben. Das wissen wir alle. Da gibt es verschiedene Gründe dafür, wie viel man eingezahlt hat, wie man lange gearbeitet hat und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt natürlich immer mehr ältere Menschen, die darauf angewiesen sind, finanziell noch weiter zu arbeiten. So, das ist die eine Sache, warum man es tun muss, aus, sagen wir mal, wirklichem Hygienefaktor, um eben eine finanzielle Absicherung zu haben. Trotzdem würde ich sagen, dieses Vorurteil, dass ältere Beschäftigte zu teuer sind, dem würde ich gar nicht zustimmen. Ich glaube, dass verschiedene Lebensphasen, auch in dieser Lebensphase, die Relevanz und Wichtigkeit von Gehalt anders ist. Hier geht es um eine Absicherung der, sagen wir mal, des Notwendigsten. Das ist nicht so, als wenn man 30 ist und große Träume hat, das Haus kaufen möchte, bauen möchte und so weiter und so fort. Das heißt, dieses Thema Gehalt ist nicht ganz so relevant. Was wir sehen, auch aus den Gesprächen. Es muss sagen wir mal, es muss adäquat sein. Also das Gehalt muss zu der Erfahrung zusammenpassen. Also keiner ist bereit, sich unter Wert oder unter seiner Erfahrung, ihre Erfahrung zu verkaufen. Aber es muss passen. Und das kann eben sein, Berufserfahrung, das kann aber eben auch sein, das Wissen. Was auch spannend ist, wenn wir zum Thema teuer sprechen, viele sind in dieser Lebensphase ein bisschen flexibler, was Arbeitszeitmodelle angeht. Also nicht jeder braucht unbedingt den Vollzeitjob. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ich arbeite 50%, 60% in anderen Art und Weisen, wird das ja grundsätzlich schon mal günstiger für den Arbeitgeber. Und ich glaube, deswegen kann man das auch wirklich entkräften, dieses Vorurteil. Es ist einfach nicht so. Natürlich bezahle ich, aber das tue ich unabhängig von der Generation. Wenn jemand viel Wissen mitbringt, viel Erfahrung hat, dann müssen wir für dieses Skillset bezahlen. Und das ist aber egal, ob jemand 45, 55 oder 65 ist. Aber wie gesagt, es ist für mich kein hartes Kriterium, warum Leute aussortiert werden.
Zumal am Ende ja für dieses Skillset, je höher das ist, umso mehr Output ja auch für das Unternehmen generiert wird.
Absolut, absolut.
Sich wieder auszahlt. Dann würde ich noch zu einem zweiten Vorteil kommen, das haben wir vorher schon angesprochen, die mangelnden digitalen Fähigkeiten. Das haben Sie sozusagen schon widerlegt und gesagt, aus der Perspektive der älteren Beschäftigten stimmt es so eigentlich auch nicht. Und Sie haben oft ein Wissen, das man braucht sozusagen als Schnittstelle. Wenn wir jetzt aber ein bisschen darüber hinausgehen, würden Sie sagen, es gibt schon durchaus Kompetenzen, die müssten dann ältere Beschäftigte noch dazu erwerben, um eben nicht quasi da stehen zu bleiben, die Schnittstelle zu sein, sondern dann auch mit dem, was noch danach kommt, weiterzuarbeiten?
Absolut. Und ich glaube, das ist sicher auch ein Vorurteil, was man nicht ganz von der Hand abweisen kann. Auch wir haben Eltern und auch wir kriegen ab und zu die Anrufe, wo wieder irgendwas weg ist. Ja, eine E-Mail ist einfach weg und meistens ist sie
Internet
nicht
gelöscht.
Genau, das Internet wurde gelöscht. Also auch wir, also natürlich glaube ich, wir schmunzeln drüber, das ist natürlich, aber ich glaube schon, dass das da ein Ticken Wahrheit dran ist. Die große Frage ist aber natürlich, und lassen Sie uns mal realistisch sein, wir reden von KI, AI, von den großen modernen Tools. Wie viele Unternehmen nutzen es tatsächlich tagtäglich? Ja, also ich glaube, das ist sicher die Zukunft. Und hier ist es sehr, sehr wichtig, dass alle, aber natürlich auch gerade die schon älter sind, sich mit dem Thema beschäftigen, sich in dem Thema weiterbilden, Interesse zeigen, Lust drauf haben. Aber das, würde ich mal sagen, geht über alle Generationen. Ich habe genug auch im Freundeskreis, in meinem Umfeld, in einer anderen Generation, die noch nie mit ChatGPT gearbeitet haben oder Copilot oder Ähnlichem, immer große Augen machen, wenn ich ihnen erzähle, was da alles möglich ist. Also es ist nicht nur ein Generationsthema. Aber es ist wichtig und ich glaube, umso wichtiger für diese ältere Generation, dass sie sich mit diesen Themen beschäftigen. Was ich aber trotzdem gut finde, und das geht uns so, das geht dieser Generation wahrscheinlich noch viel stärker so, wenn wir bereit sind, so mit diesen neuen Systemen, neuen Tools, mit den Chat-GPTs dieser Welt zu beschäftigen, ist, wir haben gelernt, eine eigene Meinung zu haben und können diese zwei Welten betrachten und vergleichen. Und ich glaube, das ist eine Stärke wiederum, gerade in dieser Generation, die nicht alles bei sogenannten Face Value nehmen. Das heißt, nicht alles, was da draufsteht, ist auch so richtig, sondern auch die haben die Möglichkeit oder haben einen viel größeren Wissensvorsprung, um zu sagen, stimmt das auch, was hier drin steht? Kann man das validieren oder muss ich vielleicht nochmal anders fragen oder muss ich nochmal eine Folgefrage stellen, damit das irgendwo auch passt? Also ich würde sagen, ja, da ist ein bisschen Wahrheit mit dabei. Man muss sich weiterentwickeln. Das ist sicher ein Thema, was Unternehmen tun müssen, diese Generation mitzunehmen auf diese Reise. Aber ich glaube, da sind die nächsten ein, zwei Generationchen dahinter. Die müssen auch mit auf die Reise genommen werden. Auch für uns ist es kein Selbstläufer.
Genau, und jetzt haben Sie eben schon gesagt, man muss eben auch dazu bereit sein, da eine Veränderung mitzumachen. Und das gilt ja für alle. Trotzdem wird ja meistens eher den älteren Beschäftigten dann nachgesagt, sie hätten diese Bereitschaft nicht, sie seien nicht so veränderungsbereit. Ist das auch noch ein Vorurteil, das Ihnen weiterhin begegnet?
Ja, ich also absolut. Ich glaube, das ist aber ein Vorurteil, was ich so pauschal gar nicht bestätigen oder eben nicht bestätigen lassen kann. Ich glaube fast, dass es eher ein individuelles Thema ist. Ja, also ich glaube nicht, dass man grundsätzlich pauschal sagen kann, diese Arbeitnehmer oder diese Generation sind nicht bereit, sich weiterzuentwickeln. Ich glaube, auch hier kann man ganz viel sehen und sehen, wie in der Vergangenheit, also wenn ich mir die letzten 30 Jahre Berufserfahrung eines dieser Mitarbeitenden anschaue, die haben doch bewiesen, dass sie bereit waren, sich immer zu verändern oder sich zu verändern in der Welt. Vielleicht haben sie nicht 17 verschiedene Jobs gehabt, sondern natürlich war vielleicht so ein Thema Loyalität. Man war bei einem Konzern, man ist da irgendwie, man hat da seine Ausbildung vielleicht sogar gemacht, ist dort in Rente gegangen. Das ist so ein bisschen noch dieses Klischee von früher. Vielleicht ist es so, aber auch innerhalb eines Konzerns immer neue Jobs, sich weiterentwickelt, vorangekommen. Also ich glaube, sie haben viel gemacht. Wird man irgendwann vielleicht ein bisschen müde, immer nach dem Neuesten, nach dem Nächsten zu suchen? Vielleicht ja. Auf der anderen Seite, man muss doch auch schätzen, was diese Menschen mitbringen. Die bringen einen unheimlichen Erfahrungsschatz mit, eine Ruhe mit, eine Sicherheit mit. Warum muss man sich denn auch immer weiterentwickeln und verändern? Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, wenn man die Leute dort einsetzt, wo sie richtig sind und wichtig sind, dann braucht man vielleicht auch nicht wirklich immer dieses immer noch höher, noch schneller, noch weiter. Viele von denen haben nicht mehr Interesse dran, Karriereschritte zu machen, sondern sind einfach ganz glücklich, dass sie einen tollen Arbeitsplatz haben, gesellschaftlich aufgefangen werden und so weiter und so fort. Und ich glaube, da muss man auch dieses Thema gar nicht unbedingt immer so stark vorantreiben. Das haben wir in allen Generationen, dass manche Leute einfacher sich verändern als andere oder neue Dinge angehen. Aber ich glaube, man muss wirklich auch manchmal überlegen, benötige ich das überhaupt von dieser Generation? Ist das, was mir am allerwichtigsten ist? Oder brauche ich hier wirklich solides Wissen? Ich brauche Standhaftigkeit, ich brauche Krisensouveränität, und das zählt doch eigentlich viel mehr, als ob jetzt jemand sich immer weiterentwickeln muss oder möchte.
Gleichzeitig ist es ja auf der anderen Seite aber auch so, das zeigen ja auch viele Umfragen und Studien, dass Unternehmen in der Regel weniger in die Weiterbildung für ältere Beschäftigte investieren als eben für Jüngere. Einerseits, weil sie sagen, ja, da jetzt noch investieren kurz vor Renteneintritt lohnt sich nicht mehr. Ja, auch hier die Frage, warum und wie lässt sich das denn ändern, dass das auch in der Wahrnehmung anders ist, dass man eben auch da sagt, doch, das lohnt sich, da unterstützen und fördern wir auch die Beschäftigten nochmal.
Also ich glaube, das ist auch Fakt. Also es ist Tatsache, dass da weniger investiert wird. Ich glaube, am Ende ist es immer so ein bisschen die Frage, wie Firmen aufgestellt sind. Also als Beispiel bei Hays, wir sind da, wir unterscheiden nicht, da wird nicht jemand abgeschmettert, sei jetzt mal ganz salopp, wenn er oder sie sich zum Training anmeldet, und wir gucken aufs Alter, das passiert natürlich nicht. Wenn es jetzt aber gerade so individuelle Weiterbildungen geht, die relativ teuer sind, wo man dann schon nochmal reinschaut, dann ist es schon richtig, dass man sagt, was habe ich denn davon, wenn ich jetzt diese Person nochmal mit einem teuren Weiterbildungskurs beschäftige. Ich glaube, das ist leider Fakt, dass es so ist. Am Ende ist es die Frage, wie kann man Trainingsangebote im Unternehmen bieten, die alle Generationen und nicht nur ein Generationsthema, am Ende auch ein Inklusionsthema, was auch verschiedenen Hintergrund angeht, Wissen angeht, Quereinsteiger und so weiter. Was kann man eben anbieten, um zu sagen, wie muss sich jemand weiterentwickeln, um eben diesen Job besonders gut zu machen? Die andere Frage, und ich glaube, auch da tut die Frage gut, das auf den Kopf zu drehen, nicht unbedingt, welche Trainings bekommen eben Mitarbeitende, die erfahrener sind, sondern wie kann man eben auch diese Erfahrung mit in die Trainings einbeziehen? Also wie können wir sicherstellen, dass wir dieses Wissen nutzen für uns in die Trainings und sagen, da ist ganz viel Wissen, also wieder unsere Vorteile, da ist wahnsinnig großes Know-how, da ist ganz viel Erfahrung. Wie kann man das eben nutzen, um eben jüngere Generationen da mit ranzuziehen? Aber ich glaube, am Ende sind viele Firmen, es ist ein Business Case, und man überlegt sich schon ganz genau, wo man investiert, wo man in Trainings investiert. Und ich glaube, leider ist es einfach so, dass man gesagt wird, okay, ich weiß nicht, wie lange diese Person bleibt. Aber auch wieder da, lassen Sie uns ehrlich sein. Ich weiß doch heute nicht, ob man jüngere Mitarbeitende, der vielleicht heute 30 ist, in den oder in die ich investiere, in 3 Jahren immer noch da ist oder in der Zwischenzeit im anderen Unternehmen ist. Das heißt, diese Investition zahlt sich vielleicht auch nicht aus.
Gleichzeitig könnte man ja auch noch als Vorteil nennen, dass ja ältere Beschäftigte durch ihre Erfahrung, durch ihr Erfahrungswissen oder durch ihre Arbeitserfahrung ja auch vielleicht ein Stück weit mehr über ihre eigenen Lernstrategien wissen und ein Stück weit lernfähiger sind. Da geht es ja auch in vielen Unternehmen im Moment darum, dass man überhaupt jetzt, wo so viele große Veränderungen rund um KI auch anstehen, vielen erstmal zeigen muss, wie sie sich das selbstständig auch erarbeiten können, wie man sie da mehr in das Selbstverantwortung bringt zu lernen. Das könnte man doch umgekehrt eigentlich auch als Vorteil älterer Beschäftigter sehen, dass man sagt, einerseits ist es was, was sie weitergeben können und vor allen Dingen können sie auch selbstverantwortlicher vielleicht dann für ihre Weiterbildung einstehen, oder?
Ja, und ich glaube, also selbstverantwortlicher und vielleicht, und das ist ja oft so ein bisschen diese Frage, und auch was ich vorhin abgespielt habe, ich glaube, dass diese Generation einfach gut weiß, was sie wollen, was sie nicht wollen, was sie können, was sie nicht können. Und ich glaube, das ist auch, ich nenne es jetzt mal einen Wert oder eine Tugend fast, die ich ganz spannend finde. Ich glaube, die haben wir auch in unserem Leben schon erfahren, wenn man einfach merkt, okay, jetzt bin ich da angekommen und ich weiß einfach, wer ich bin und wer ich nicht bin. Und das ist okay. Und ich spiele zu meinen Stärken. Und ich weiß, ich bilde mich dort fort, wo es mir was bringt, wo ich nur besser werde in dem ich schon gut bin. Ich muss nicht mehr allem hinterherrennen und mich x-fach ausprobieren. Und es ist wirklich vielleicht, dass man da ein bisschen selektiver ist und wirklich sagt, ich bilde mich da weiter oder ich lerne da was dazu, wo es mir halt wirklich was bringt oder was eben zu meinen Fähigkeiten passt. Natürlich birgt es immer ein bisschen die Gefahr, dass man vielleicht auch was auslässt oder sich auf ein Thema. Aber ich glaube, so dieses gesunde Verständnis, Selbstverständnis zu wissen, was man kann, was man nicht kann, das tut manchmal echt gut, solche Leute im Unternehmen zu haben.
Dann lassen Sie es doch mal ein bisschen konkreter sein. Wir haben nämlich auch eine Kategorie, die heißt ganz konkret.
Ganz konkret.
Und zwar, Sie haben das schon angesprochen, vielleicht muss man überlegen, welche Weiterbildungen dann sinnvoll sind, nicht nur speziell für ältere Beschäftigte, sondern wie man das irgendwie zusammenbringen kann. Haben Sie da konkretere Ideen, wie so eine Art von Weiterbildung aussehen kann oder welches auch die Kompetenzen sind, die wir dann da schulen?
Also ich glaube, ganz konkret ein Thema, was mit dem Thema immer wieder im Raum steht, ist dieses Thema Reverse Mentoring. Am Ende reden wir über Programme, wo man sagt, man hat eine, also über Generationen hinweg, jemanden aus einer jüngeren Generation, jemanden aus einer älteren Generation, die sich gegenseitig Mentoren sind. Das heißt, jetzt mal plakativ gesagt, ich bin jetzt ein bisschen schwarz-weiß, da ist jemand ein Digital Native, vielleicht jemand, der 25 ist, den ganzen Tag mit Snapchat und allen und Reels und durch die Gegend läuft und ein anderes Wording benutzt und wir haben jemanden, der vielleicht 60, 62 ist. Und diese beiden Menschen zusammenzubringen, das ist was ganz Spannendes. Und dieses Verständnis füreinander und voneinander lernen, was ist die neue Welt, was ist die alte Welt. Und daraus ergibt sich ganz, ganz tolle Sachen. Und ich glaube, ich hatte ein tolles Beispiel, vielleicht ein bisschen aus Ihrer Branche, da ging es auch um Journalisten. Und auf der einen Seite ältere Journalisten, die es wirklich noch gelernt haben, richtig zu schreiben und junge Journalisten, die natürlich, sagen wir, mehr über Video und kurze Snaps und so weiter unterwegs sind. Und das zusammenzubekommen, da hat man diese goldene Mitte bekommen. Und ich glaube, das ist ein ganz konkretes Beispiel, woran man arbeiten kann, dass man eben auf der einen Seite diese Wissen, Erfahrung, aber eben auch diese neue digitale Welt, das Verständnis, wie auch vielleicht diese neue Generation tickt und wie man das zusammen bekommt. Wir haben da ein paar ganz schöne Beispiele. Klar, auch das ist immer, braucht natürlich einen gewissen Rahmen und braucht eine gewisse Aufmerksamkeit und Arbeit. Wir haben aber wirklich da ganz tolle Beispiele, wo vor allen Dingen diese Mythen abgebaut werden. Und man kann auch ein bisschen Spaß damit haben. Man kann auch ein bisschen Spaß damit haben, vom Plattenspieler bis zu Alexa und alles, was dazwischen ist. Wie gehen wir mit solchen Themen um? Also das ist ein ganz konkretes Beispiel zum Thema Reverse Mentoring.
Da muss ich auch immer ein bisschen schmunzeln, weil ich gehöre zwar zur jüngeren Generation, aber ich bin gar nicht so krass digital affin und ich glaube, ich könnte umgekehrt von manchen älteren Kollegen noch sehr viel lernen. Also auch da, glaube ich, ist es sehr individuell, was die Menschen voneinander lernen können.
Absolut.
Genau, aber vielleicht noch zu einer zweiten konkreteren Frage, die Sie vorher quasi auch schon angesprochen haben. Und zwar haben Sie ja auch gesagt, man muss ja gar nicht davon ausgehen, dass alle älteren Beschäftigten nach einer Vollzeitbeschäftigung suchen, sondern dass es auch da sehr individuell ist und dass es vielleicht unterschiedliche Modelle braucht. Was gibt es denn für Beschäftigungsmodelle, um ältere Beschäftigte wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren und eben all das, was sie mitbringen, dann auch sinnvoll fürs Unternehmen einzusetzen?
absolut. Und ich glaube, das Offensichtlichste, zumindest für uns bei Hays, natürlich sind die Themen rund um Zeitarbeit oder Arbeitnehmerüberlassung. Das heißt, dass man flexibel eingesetzt werden kann, ob das jetzt Stunden sind oder eben auch projektbasiert, dass man, weiß nicht, zum Beispiel sagt, okay, man ist jetzt bereit, 3 Monate zu arbeiten, man möchte dann vielleicht eine längere Winterpause machen und auch ein bisschen so diesen Vorruhestand oder Ruhestand genießen. Also das ganze Thema Zeitarbeiten, Arbeitnehmer überlassen, das ist bei uns ganz, ganz groß im Rennen und auch wirklich hoch im Kurs, weil gezielt, also aus Kandidatenperspektive, aber natürlich auch aus Kundenperspektive, gezielt Wissen dazugenommen werden kann und vor allen Dingen eben auch für die Kunden, sagen wir mal, ein relativ kleines Risiko da ist, was jetzt gerade ein paar dieser Vorurteile mit krank und so weiter alles besteht, weil die sich auch nicht unbedingt auf die Dauer da committen, sondern eine gewisse Flexibilität von beiden Seiten haben. Natürlich gibt es dann so Sachen wie Altersteilzeit oder Minijobs, wo man wirklich auch sagen kann, man geht vielleicht auch in andere Berufe, in denen man gar nicht unbedingt vorher gearbeitet hat, sondern man möchte eben auch, also einmal finanziell abgesichert sein. Wir wissen aber auch, dass immer mehr auch sagen, sie wollen arbeiten, weil sie damit gesünder bleiben, nicht so schnell altern. Sie wollen in der Gesellschaft verankert sein. Sie wollen Kollegen, Kolleginnen um sich haben. Also das gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, über Altersteilzeit oder Minijobs einzugehen. Und ich glaube, das haben Sie vorhin auch schon gesagt, es gibt natürlich, sagen wir mal, vielleicht einen ganz großen Schritt, dass man sagt, man geht in eine Neueinstellung nach Renteneintritt. Also man ist offiziell ins Rentenalter gegangen und bewirbt sich tatsächlich auf einen komplett neuen Job, einen klassischen Vollzeitjob. Diese Möglichkeiten gibt es auch. Das ist, ich würde mal sagen, Zeitarbeit, Arbeitnehmerüberlassung hat sicher den größten, also bei uns zumindest bei Hays, hat ganz, ganz klar die größte Anfrage. Klassische Neueinstellung ist ein bisschen weniger, aber vielleicht auch aus den Gründen. Man muss es ja auch den Menschen gönnen, die ihr ganzes Leben schon gearbeitet haben, dass sie vielleicht etwas ein bisschen flexibler mit ihrer Zeit umgehen möchten und können und eben nicht das weitermachen müssen, was sie jetzt vielleicht 30, 40 Jahre im Berufsleben gemacht haben.
Jetzt haben Sie uns viele Beschäftigungsmodelle genannt, wie man dann eben auch ältere Beschäftigte dann über das Renteneintrittsalter hinaus noch weiter im Unternehmen einsetzen kann. Und gleichzeitig heißt das ja auch, dass weiterhin eben eine große Altersspanne in den Unternehmen vertreten ist. Jetzt haben Sie selbst vorhin schon die verschiedenen Generationen angesprochen. Und da ist eigentlich nochmal so ein letztes vielleicht Vorurteil oder Konfliktfeld, das wir sozusagen nochmal ansprechen wollen. Denn häufig wird ja eben gesagt, dass es ein Problem ist in Teams, wenn die sehr altersdivers sind oder wenn eben gerade eine sehr junge Generation auf eine ältere Generation trifft. Wie vorurteilsbelastet ist denn diese Beziehung heute immer noch? Was nehmen Sie da wahr? Ist das immer noch so, dass das eher als Konfliktherd gesehen wird oder ist das gar nicht mehr so das Thema?
Also ich glaube, was ganz spannend ist, wir haben momentan 4 Generationen in der Arbeitswelt. In Kürze wird die 5. dazukommen und das ist sicher was vielleicht anders oder neuer ist als in der Vergangenheit. Wir haben die Babyboomer und vor allem, wenn die noch länger bleiben, wird uns Generation Alpha in 3, 4, 5 Jahren Freude machen. Das ist eine komplett andere Generation und natürlich wird es da viele Vorurteile geben. Am Ende, jetzt mal ganz plakativ gesagt, da kommt aber die Enkelin mit dem Großvater zusammen in der Organisation. Also wenn wir jetzt in Generationen denken. Und natürlich auch Mutter und Vater irgendwo dazwischen. Das heißt, wir werden da auf jeden Fall auf diese Vorurteile in diesen verschiedenen Generationen blicken müssen. Ich bin überhaupt kein Freund davon und ich rede gerne über diese Generationsthematik, überhaupt kein Freund davon, zum einen dieses Generationsbashing zu machen. Ich glaube, es gibt bestimmte Attribute, die kann man grundsätzlich Generationen zuordnen, aber das ist auch wieder zu pauschal und einfach gedacht. Es gibt bestimmte Attribute, wo man sagt, das kann die eine Generation besser als die andere. Das heißt aber nie, dass es nicht einzelne Menschen in verschiedenen Generationen gibt, die sogar viel besser sind. Frau Senner, Sie hatten es ja gerade auch selbst gesagt.
Ja, ich oute mich da immer ganz offen.
Ich kenne das auch. Aber ich glaube, Fakt ist, dass wir dieser Generationsfrage auch da offen begegnen müssen. Und ich glaube, das ist wie bei vielen Dingen. Und das ist ja, ob wir jetzt Generation haben, wir reden ganz viel über das Thema Inklusivität oder Diversität und dass wir eine ganz vielfältige Belegschaft haben wollen. Und dazu gehört natürlich auch Generation oder Alter. Wir hören es von beiden Seiten. Die einen sagen, die Älteren, die können nichts mehr, die können keine IT, zu traditionell festgefahren und sonst irgendwas. Und da haben wir natürlich dieses andere Extrem der Generation Z oder die dann noch kommen, die nicht motiviert sind, das Leben zu leicht ist, die mussten nie für irgendwas kämpfen, sind nicht committed genug, machen Jobhopping und alles, was dazwischen liegt. Und ich glaube, was ist einfach ganz wichtig ist, und damit haben wir auch angefangen, damit aufzuräumen, dass man sich an den Tisch setzt, dass man drüber redet, dass man damit Spaß hat. Ich habe ja gesagt, wir haben lustigerweise einen Workshop gemacht, den haben wir mit einem Kollegen in Belgien gemacht, wo wir so ein bisschen mit den Mythen aufgeräumt haben. Wir haben so klassischen Plattenspieler gezeigt und diese junge Generation, so, oh, kenne ich noch von früher so ungefähr, während so die Mittlere noch genau wusste, oh, und wenn dann dieser Arm, wenn dann Fussel war, dann musste man den immer machen. Und ich glaube, damit kann man einfach ein bisschen Spaß haben. Und ich glaube, was wichtig ist in diesem Dialog, ist einfach zu sagen, was brauche ich von meinem Team? Und das ist jetzt egal, ob Alter oder andere Facetten. Was brauche ich, um voranzukommen? Was kann ich lernen? Was kann ich beibringen? Wo kann ich vielleicht gute Tandems, muss jetzt gar nicht formell sein, aber gute Tandems bilden, wo man eben gemeinsam vielleicht auch diese goldene Mitte findet? Und ich glaube, das ist am Ende das, warum manche Unternehmen das wahrscheinlich besser machen werden als andere, in diesen Dialog zu gehen und da ganz offen mit umzugehen. Wie gesagt, gerne auch mit einem lächelnden Gesicht. Ich glaube, das gehört auch dazu.
Was würden Sie denn dann den PersonalentwicklerInnen konkret raten, sozusagen gar nicht so ein Thema aus den Altersunterschieden zu machen, um eben auch gar nicht so sehr in diese Klischees hineinzuverfallen? Oder sollten Sie eben das offen ansprechen und sagen, wir setzen uns da einfach mal zusammen und sprechen darüber? Wie soll man das? Soll man das so ein bisschen vielleicht sogar totschweigen, dass es da gar keine Konflikte gibt? Oder eher offen sagen, lass uns mal zusammensetzen und schauen, gibt es hier Konflikte? Also wie würden Sie das angehen, das Thema?
Also ich glaube, jetzt kommen wir zum anderen Thema, was ich auch mal ganz spannend finde. Und ich meine, da geht es am Ende um Offenheit, Vertrauen, ein neues schönes Buzzword, Psychological Safety, über das viel gesprochen wird. Dass ich als Mitarbeitende das Gefühl habe, egal wer ich bin, wo ich herkomme, wie alt ich bin, wie jung ich bin, dass ich eine Kultur vorfinde, an die ich mich andocken kann, die mir Spaß macht, dass ich Kolleginnen und Kollegen um mich herum habe, die verstehen, wie ich ticke, wo ich herkomme, warum ich so ticke und eben auch bestimmte Sachen sagen kann. Und das gibt ganz, ganz viele Beispiele dafür. Ich hatte neulich ein sehr persönliches Gespräch, muss ich sagen, mit einer meiner Führungskräfte. Diese Person ist bereits über 55. Ich sehe diesen Menschen aber nicht so. Für mich ist er so alt wie ich und wir haben gesprochen und irgendwann kam dann auch so ein bisschen, mir wäre es wirklich lieb oder ich fände es schön, wenn du das eine oder andere vielleicht ein bisschen anders siehst oder so geht es mir dabei, wenn du das sagst. Und ich war wirklich betroffen, weil ich gesagt habe, oh je, das habe ich gar nicht so hingenommen, weil ich für mich gar nicht diesen Altersunterschied gesehen habe. Und das ist vielleicht was Positives, aber auf der anderen Seite auch wirklich nochmal so diese Erinnerung, dass man eben auch wirklich gucken muss, wer sitzt einem gegenüber und wie geht es einem dabei, dass man eben nicht davon ausgehen kann, dass man Team-Events macht, dass jetzt irgendwie das große Sportevent oder Fußball oder sonst irgendwas das Richtige ist, sondern dass man vielleicht auf andere Sachen auch Rücksicht nimmt. Und ich glaube, da geht es wirklich um so viele Kleinigkeiten, aber das ist am Ende, wie gesagt, man muss dieses Umfeld haben, wo man sich vertrauen kann, wo man Dinge sagen kann, wo man auch sagen kann, ich finde es nicht in Ordnung, wenn du mich immer abstempelst, dass ich noch nie irgendwas geleistet habe oder dass ich keinen Bock habe oder warum ich montags immer krank bin. Ja, und ich glaube, dass wegen Offenheit wirklich dieses Ansprechen ist viel wichtiger. Totschweigen, es wird nicht funktionieren, da bin ich mir ganz, ganz sicher, weil am Ende werden sich die Leute in ihre Kohorten zurückziehen, in ihre Silos zurückziehen und dann hat man eben nichts gewonnen. Man hat da so ein bisschen die Jungen, die Mittleren und die Alten und ich glaube, das tut keinem gut.
Dann würde ich sagen, eigentlich ist es schon fast ein Schlusswort, aber wir würden Ihnen noch eine Abschlussfrage stellen, die Sie dann aber nur in 2 bis 3 Sätzen beantworten dürfen. Und zwar: zu teuer, zu wenig digital, zu veränderungsresistent, das sind die Vorurteile oder eine oder ein paar der Vorurteile, die kursieren, was um die älteren Beschäftigten geht. Wie schaffen wir es denn, diese Vorurteile abzubauen und gleichzeitig eben den Mehrwert zu schaffen, wenn diese Beschäftigtengruppe wieder in das Arbeitsleben oder weiter im Arbeitsleben bleibt?
Ich glaube, Nummer 1 ist, wir haben gar keine Wahl. Wir müssen das Thema angehen. Wir müssen klare Haltung zeigen. Wir müssen klar dazu stehen. Wir müssen Prozesse im Unternehmen darstellen. Wir müssen ein Employer of Choice für ältere Menschen werden. Das machen wir für andere Gruppen, aber auch für ältere Menschen, dass wir sagen, wir laden Menschen ein, die Richtung Rentenalter gehen, über das Rentenalter hinaus sind, mit dem Gedanken, wie lange könnt ihr noch Tolles für uns bringen? Und ich glaube, das ist gar kein nice to have. Es wird irgendwann einfach für uns alle so sein, dass wir gar keine Wahl mehr haben, da selektiv zu sein.
Das war doch gleichzeitig ein Stück weit ein mahnender Appell und trotzdem ein sehr positiver Zukunftsausblick. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für das Gespräch,
Dankeschön.
Frau Mana. Und ja.
Dann heute dürfen wir sagen, noch einen schönen Abend.
Noch einen schönen Abend. Macht's gut. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Also ich muss sagen, die Folge hat mir wieder mal gezeigt, dass wir einfach echt mit Vorurteilen aufräumen müssen, dass wir da sehr genau drüber nachdenken müssen und diese ganzen pauschalisierenden Urteile über Generationen und Beschäftigtengruppen einfach nicht valide sind und man genau hinschauen muss.
Ja, und da gibt es ja noch viele Themen, bei denen wir durchaus aufräumen können. Wir haben es ja auch immer mal schon anklingen lassen. Ein Thema, das hier ja auch reinspielt, Diversity und die Hochrechnung immer, dass mehr Vielfalt auch direkt zu höherem wirtschaftlichen Erfolg führt. Dabei haben die Studiendaten das eigentlich so nie hergegeben. Man wusste nie genau, wie rum ist der Zusammenhang. Also führt mehr Vielfalt zu mehr wirtschaftlichem Erfolg oder mehr wirtschaftlicher Erfolg zu mehr Vielfalt. Hinzu kommt noch, dass andere Studiendaten das sowieso insgesamt diesen Zusammenhang widerlegen oder zumindest sehr stark einschränken. Also ich würde sagen, da sind noch viele Themen, die wir so angehen können.
Eine Menge Vorurteile und auch Mythen. Dazu hatten wir ja auch mal eine sehr, sehr lustige Folge mit Professor Cunning. Und ich glaube, wir werden auch noch viele Folgen produzieren, in denen es über solche Mythen oder unklare Korrelationen geht. Insofern also auch, wenn ihr Themen habt, meldet euch. Ansonsten ist jetzt auf jeden Fall Zeit für unsere Checkout-Frage.
Checkout.
Und da habe ich mir was Schönes überlegt.
Das macht mir Angst.
Christina, wofür fühlst du dich zu alt?
Jetzt so ganz ehrlich, da fällt mir jetzt nichts drauf ein. Bin ich für irgendwas oder fühle ich mich für irgendwas schon zu alt? Es gibt sicherlich Sachen, wo ich sagen würde, also gerade wenn ich so an meine Kinder denke oder auch an deren lustige Jugendsprache, aber die benutze ich ja immer, damit es ihnen peinlich wird und wir das nicht weiter sagen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich bin für irgendwas unbedingt zu alt.
Aber eigentlich ist es doch voll gut, wenn dir nicht direkt irgendwas einfällt, weil das ja wiederum nur zeigt, dass man das gar nicht am Alter festmachen kann. Vielleicht hat man auf manche Sachen keine Lust mehr, auf manche Hobbys oder so, aber dann hat es ja nicht primär immer mit dem Alter zu tun.
Stimmt.
Insofern,
dann frage ich jetzt einfach zurück, für was fühlst du dich denn zu jung?
Ich glaube, da gibt es vielleicht eher Sachen, weil das hat dann so ein bisschen damit zu tun, dass es einem peinlich ist. Ich würde mich jetzt zum Beispiel nicht mit so einem Campinghocker an See setzen, obwohl ich es eigentlich fühlen würde. Ich fände es sau bequem. Aber dann legt man sich halt doch eher mit dem Handtuch hin und will noch ein bisschen jung sein. Ich glaube, so rum gibt es schon so ein paar Sachen, die man sich noch nicht eingesteht.
Kann ich jetzt auch gerade ziemlich gut nachvollziehen. Bin mal gespannt, wie unsere HörerInnen darauf reagieren. Vielleicht habt ihr ja noch Vorschläge.
Wir könnten ihr könnt die Frage für beide auch, Fragen was überlegen.
Ja, genau, wir können die Frage auch gerne nochmal über LinkedIn stellen. Nun gut, genau, LinkedIn ist das Stichwort zum Schluss. Wer also aktuell auf dem Laufenden bleiben
und
will.
Und dafür ist man nie zu alt oder zu jung. Lernen kann man immer.
Der kann auf unserem LinkedIn-Kanal vorbeischauen, in unsere App hineinschauen. Das nächste Printmagazin erscheint bald und natürlich in 2 Wochen dann auch wieder die nächste Folge von unserem Podcast. Und bis dahin, bleibt alle jung.
Ja, genau.
Und macht's gut.
Eine gute Woche. Tschüss. Tschüss.
Neues Lernen. Der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.